Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ihr hattet eine schöne Woche. Ich muss sagen, es ist gerade Sonntag und ich bin gerade von einem richtig, richtig nicen kleinen Fahrradtrip zurückgekommen, weil ich mir auch dieses Jahr vornehme, deutlich mehr Rennrad zu fahren. Und ja, es ging ganz, ganz viel durch den Wald. Und es ist unfassbar schön, jetzt, wo langsam die Frühlings-Vibes aufkommen, wo die Blüten anfangen, sich wieder zu zeigen und es langsam wieder ein bisschen grüner wird. Und ich finde, wenn man dann wiederkommt und man ist völlig erschöpft und setzt sich in die Sonne, es gibt doch echt nichts Schöneres. Und ich finde, wenn du dann es schaffst, diese kleinen Momente wertzuschätzen, das ist doch irgendwie die Glückseligkeit, die man im Leben haben will, oder? So ganz sorgenbefreit da zu sitzen, gerade seinen Körper betätigt zu haben, nichts im Kopf, nur dieser Post-Workout-Glow, würde ich ihn mal nennen, einfach herrlich. Deshalb, ich bin total entspannt und ausgepowert, jetzt hier mit euch beim Podcast. Und ich würde sagen, wir starten direkt wieder rein. Friedrich Nietzsche. Es scheint mir, dass man jetzt überall bemüht ist, von dem eigentlichen Einflusse, den Kant auf die deutsche Philosophie ausgeübt hat, den Blick abzulenken und namentlich über den Wert, den er sich selbst zugestand, klüglich hinwegzuschlüpfen. Kant war vor allem und zuerst stolz auf seine Kategorientafel. Er sagte mit dieser Tafel in den Händen, das ist das Schwerste, was jemals zum Berufe der Metaphysik unternommen werden konnte. Man verstehe doch, dies werden konnte. Er war stolz darauf, im Menschen ein neues Vermögen, das Vermögen zu synthetischen Urteilen a priori entdeckt zu haben. Gesetzt, dass er sich hierin selbst betrog, aber die Entwicklung und rasche Blüte der deutschen Philosophie hängt an diesem Stolze und an dem Wetteifer aller Jüngeren, womöglich noch Stolzeres zu entdecken und jedenfalls neue Vermögen. Aber besinnen wir uns. Es ist an der Zeit. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Fragt sich Kant. Und was antwortete er eigentlich? Vermöge eines Vermögens. Leider, aber nicht mit drei Worten, sondern so umständlich, ehrwürdig und mit einem solchen Aufwande von deutschem Tief- und Schnörkelsinne, dass man die lustige Nia-Serie Allemande überhörte, welche in einer solchen Antwort steckt. Man war sogar außer sich über dieses neue Vermögen und der Jubel kam auf seine Höhe, als Kant auch noch ein moralisches Vermögen im Menschen hinzuentdeckte. Denn damals waren die Deutschen noch moralisch und ganz und gar nicht realpolitisch. Es kam der Honigmond, der deutschen Philosophie. Alle jungen Theologen des Tübinger Stifts gingen alsbald in die Büsche. Alle suchten nach Vermögen. Und was fand man nicht alles in jener unschuldigen, reichen, noch jugendlichen Zeit des deutschen Geistes, in welche die Romantik, die boshafte Fee hineinblies, hineinsang. Damals, als man finden und erfinden noch nicht auseinanderzuhalten wusste. Vor allem ein Vermögen fürs Übersinnliche. Schelling taufte es die intellektuelle Anschauung und kam damit den herzlichsten Gelüsten seiner im Grunde fromm gelüsteten Deutschen entgegen. Man kann dieser ganzen übermütigen und schwärmerischen Bewegung, welche Jugend war, so kühn sie sich auch in graue und greisenhafte Begriffe verkleidete, gar nicht mehr Unrecht tun, als wenn man sie ernst nimmt und gar etwa mit moralischer Entrüstung behandelt. Genug. Man wurde älter. Der Traum verflog. Es kam eine Zeit, wo man sich die Stirn rieb. Man reibt sie sich heute noch. Man hatte geträumt, voran und zuerst der alte Kant, Vermöge eines Vermögens, hatte er gesagt, mindestens gemeint. Aber ist denn das eine Antwort, eine Erklärung? Oder nicht vielmehr nur eine Wiederholung der Frage? Wie macht das Opium schlafen? Vermöge eines Vermögens, nämlich der Virtus Domitiva, antwortet jener Arzt bei Molière. Jetzt kommt wieder ein, ich glaube, lateinischer Satz, also bitte, verzeiht meine Aussprache. Quia est in eo virtus domitiva, cuius est natura sensus assupire. Aber dergleichen Antworten gehören in die Komödie. Und es ist endlich an der Zeit, die kantische Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, durch eine andere Frage zu ersetzen? Warum ist der Glaube an solche Urteile nötig? Nämlich zu begreifen, dass zum Zweck der Erhaltung von Wesen unserer Art solche Urteile als wahr geglaubt werden müssen. Weshalb sie natürlich noch falsche Urteile sein könnten. Oder deutlicher geredet und grob und gründlich. Synthetische Urteile a priori sollten gar nicht möglich sein. Wir haben kein Recht auf sie. In unserem Munde sind es lauter falscher Urteile. Nur ist allerdings der Glaube an ihre Wahrheit nötig. Als ein Vordergrundsglaube und Augenschein, der in die Perspektivenoptik des Lebens gehört. Um zuletzt noch der ungeheuren Wirkung zu gedenken, welche die deutsche Philosophie, man versteht, wie ich hoffe, ihr Anrecht auf Gänsefüßchen, in ganz Europa ausgeübt hat, so zweifle man nicht, dass eine gewisse Virtus Domitiva dabei beteiligt war. Man war entzückt unter edlen Müßiggängern, Tugendhaften, Mystikern, Künstlern, Dreiviertels Christen und politischen Dunkelmännern aller Nationen. dank der deutschen Philosophie. Ein Gegengift gegen den noch übermächtigen Sensualismus zu haben, der vom vorherigen Jahrhundert in dieses hinüberstürmte. Kurz Sensus Asupire. Was die materialistische Atomistik betrifft, so gehöre dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es gibt. Und vielleicht ist heute in Europa niemand unter den Gelehrten mehr so ungelehrt, ihr außer zu bequemen Hand- und Hausgebrauch, nämlich als eine Abkürzung der Ausdrucksmittel, noch eine ernstliche Bedeutung zuzumessen. Dank vorerst jenem Polen Bosowicz, der mitsamt dem Polen Kopernikus bisher der größte und siegreichste Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider aller Sinne, dass die Erde nicht feststeht, lehrte Boskowitsch dem Glauben an das Letzte, was von der Erde feststand, abzuschwören. Dem Glauben an den Stoff, an die Materie, an das Erdenrest- und Klümpchenatom. Es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist. Man muss aber immer weitergehen und auch dem atomistischen Bedürfnisse, das immer noch ein gefährliches Nachleben führt, auf Gebieten, wo es niemand ahnt, gleich jenem berühmten metaphysischen Bedürfnisse, den Krieg erklären, einen schonungslosen Krieg aufs Messer. Man muss zunächst auch jener anderen verhängnisvollen Atomistik den Chaos machen, welche das Christentum am besten und längsten gelehrt hat, der Seelenatomistik. Mit diesem Wort sei es erlaubt, jenen Glauben zu bezeichnen, der die Seele als etwas Unvertilgbares, Ewiges, Unteilbares, als eine Monade, als ein Atomon nimmt. Diesem Glauben soll man aus der Wissenschaft hinausschaffen. Es ist, unter uns gesagt, ganz und gar nicht nötig, die Seele selbst dabei loszuwerden und auf eine der ältesten und ehrwürdigsten Hypothesen Verzicht zu leisten. Wie es dem Ungeschick der Naturalisten zu begegnen pflegt, welche kaum, dass sie an die Seele rühren, sie auch verlieren. Aber der Weg zu neuen Fassungen und Verfeinerungen der Seelenhypothese steht offen. Und Begriffe wie sterbliche Seele und Seele als Subjektvielheit und Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte wollen fürhin in der Wissenschaft Bürgerrecht haben, indem der neue Psycholog dem Aberglauben ein Ende bereitet, der bisher um die Seelenvorstellung mit einer fast tropischen Üppigkeit wucherte, hatte sich freilich selbst gleichsam in eine neue Öde und ein neues Misstrauen hinausgestoßen. Es mag sein, dass die älteren Psychologen es bequemer und lustiger hatten. Zuletzt aber weiß er sich eben damit auch zum Erfinden verurteilt. Und wer weiß, vielleicht zum Finden. Die Physiologen sollten sich besinnen den Selbsterhaltungstrieb als kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen. Leben selbst ist Wille zur Macht. Die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und häufigsten Folgen davon. Kurz, hier wie überall, Vorsicht vor überflüssigen, teleologischen Prinzipien. Wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist, so nämlich gebietet es die Methode, die wesentlichen Prinzipien Sparsamkeit sein muss. Es dämmert jetzt vielleicht in 5, 6 Köpfen, dass Physik auch nur eine Weltauslegung und Zurechtlegung nach uns, mit Verlaub gesagt, und nicht eine Welterklärung ist. Aber insofern sie sich auf dem Glauben an den Sinne stellt, gilt sie als mehr und muss auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten. Sie hat Augen und Finger für sich. Sie hat den Augenschein und die Handgreiflichkeit für sich. Das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischen Grundgeschmack bezaubernd, überredend, überzeugend. Es folgt ja instinktiv dem Wahrheitskanon des ewig volkstümlichen Sensualismus. Was ist klar, was erklärt? Erst das, was sie sich sehen und tasten lässt. Bis so weit muss man jedes Problem treiben. Umgekehrt, genau im Widerstreben gegen die Sinnenfälligkeit, bestand der Zauber der platonischen Denkweise, welche eine vornehme Denkweise war. Vielleicht unter Menschen, die sich sogar stärkerer und anspruchsvollerer Sinne erfreuten, als unsere Zeitgenossen sie haben. Aber welche einen höheren Triumph darin zu finden wussten, über diese Sinne Herr zu bleiben. Und dies mittels blasser, kalter, grauer Begriffsnetze, die sie über den bunten Sinnenwirbel, den Sinnenpöbel, wie Plato sagte, warfen. Es war eine andere Art Genuss in dieser Welt, Überwältigung und Weltauslegung der Manier des Plato, als der es ist, welchen uns die Physiker von heute anbieten. Insgleichen die Darwinisten und Antitheologen unter den physiologischen Arbeitern mit ihrem Prinzip der kleinstmöglichen Kraft und der größtmöglichen Dummheit. Wo der Mensch nichts mehr zu suchen sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen. Das ist freilich ein anderer Imperativ als der platonische, welcher aber doch für ein derbes, arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit abzutun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag. Um Physiologie mit gutem Gewissen zu treiben, muss man darauf halten, dass die Sinnesorgane nicht Erscheinungen sind im Sinne der idealistischen Philosophie. Als solche könnten sie ja keine Ursachen sein. Sensualismus mindestens somit als regulative Hypothese, um nicht zu sagen, als heuristisches Prinzip. Wie? Und andere sagen gar, die Außenwelt wäre das Werk unserer Organe, Aber dann wäre ja unser Leib als ein Stück dieser Außenwelt das Werk unserer Organe. Und dann wären ja unsere Organe selbst das Werk unserer Organe. Dies ist, wie mir scheint, eine gründliche Reductio ad absurdum, gesetzt, dass der Begriff causa sui etwas gründlich Absurdes ist. Folglich ist die Außenwelt nicht das Werk unserer Organe. Und mit dieser Frage sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.